Kommen Sie ran, steigen Sie ein. Einmal Podcast zum Mitnehmen. Fast live aus der Knochenhauer Straße in Bremen. Telefonbuch spontan. Mit einem noch ahnungslosen Promi und Ihrem Gastgeber, Marcel Köck.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Um genau zu sein, zu Folge 2 der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber hier war die letzten Tage wirklich absolutes Schneechaos. Niemand wusste irgendwie mehr, wie er von A nach B kommt. Keine Züge sind gefahren, also es war wirklich nicht schön. Dennoch habe ich es irgendwie vom Bett zum Schreibtisch geschafft und freue mich auf eine neue Folge mit euch. Und man muss ja wirklich sagen, die letzte Ausgabe war, ja, so im Nachhinein echt verdammt krass. Also für die Leute, die sie nicht gehört haben, selbst die InTouch hat darüber berichtet. Und wenn selbst die InTouch darüber berichtet, muss da ja irgendwas Abgefahrenes passiert sein. Telefoniert habe ich mit Kader Loth und ja, vom Outing, wer sie mit Corona infiziert hat, über eine verbale Auseinandersetzung mit ihrem Mann live in meinem Podcast, war wirklich alles mit dabei. Hört sie euch unbedingt an, es lohnt sich. Wir wollen jetzt aber keine Zeit verschenken und wie in jeder Folge einen Blick in mein Telefonbuch werfen und mal sehen, wer heute Zeit für mich hat. Es waren ja jetzt schon so einige dabei, da wo man immer so denkt, da könnte man fast noch ein zweites Mal anrufen, weil es einfach so unheimlich viel zu sprechen gibt. Aber das könnte was sein. Das könnte was sein tatsächlich. Dieser Mann kennt, glaube ich, so jede Showbühne hier in Deutschland und er hat einen wirklich, wirklich sehr interessanten Job. Kommt, wir versuchen das mal. Ich glaube, der hat ein sehr stressiges Wochenende, aber wir versuchen es.
Ja, hallo Marcel.
Christian, grüß dich.
Mensch, dass du dich auch mal wieder meldest bei mir.
Ja, es ist, als hätte ich mich fast verwählt, aber es war absichtlich.
Tatsächlich. Ich habe mir schon gedacht, der hat sich garantiert verwählt.
Nein, tatsächlich nicht. Ich bin auf Akquise für meinen Podcast und da musste ich gerade tatsächlich an dich denken.
Nur dann? Ich dachte, du denkst öfters mal an mich.
Ich denke ständig an dich, Christian, aber der Podcast war jetzt nochmal ein primärer Grund.
Okay, das klingt ja nice, weil ich sitze auch zufällig gerade auf meiner Couch. Ich hatte mich heute frei.
Ich habe mich gerade tatsächlich noch gefragt, du hattest, aber da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Du hattest ein sehr krasses Wochenende, ein sehr stressiges Wochenende. Aber du hättest Zeit für eine Session, theoretisch.
Also ich habe jetzt Zeit, auf jeden Fall.
Da freue ich mich sehr. Gerade weil ich weiß, dass du eigentlich nicht unbedingt der Podcast-Liebhaber bist.
Nee, also ich habe noch nie einen Podcast mir angehört. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat es mich bis jetzt da noch nicht so gepackt. Keine Ahnung. Was mich an Podcasts immer stört, sind diese vermeintlich kreativen Namen wie Fest und Flauschig, Matt mit Schinken und Arsch auf Alma oder wie die alle heißen.
Oder wie Telefonbuch spontan.
Genau. Obwohl, das geht noch.
Das geht noch. Das freut mich natürlich sehr, dass du das so siehst. Aber Christian, bevor wir weitersprechen, würde ich dich kurz vorstellen, damit auch die Leute, ja, die mit Medien so gar nichts am Hut haben, wissen, wer du bist und was du machst natürlich. Christian Oberfuchshuber, der, ich würde jetzt mal sagen, bekannteste Warm-Upper Deutschlands. Du bist der Typ, der normalerweise das Publikum vor TV-Shows oder während der Werbung schon mal in Stimmung bringt, beziehungsweise die Stimmung hält, ja, machst ein bisschen Musik. Ja, eigentlich so die Show vor der Show, könnte man sagen.
Ja, ich bin quasi so ein bisschen die Stewardess bei der Fernsehshow. Also ich bin der Erste, der auf die Bühne bekommt, der die Zuschauer begrüßt und quasi auch so die Vorband, wie wenn man zu so einem Rockkonzert geht, da gibt es auch immer eine Vorband, die die Leute schon mal in Stimmung bringt und das bin ich. Und ich komme eben da raus und mache so ein 15-Minuten-Programm mit lockeren Sprüchen, ein bisschen Gags, ein bisschen Spielen, bereite die Leute auf die Show vor, sag denen, was heute passiert in der Sendung. Eventuell, wenn die Zuschauer eingebunden sind, müssen noch ein paar Dinge geübt werden. Es müssen auch teilweise diverse Reaktionen voraufgezeichnet werden, sprich ein paar Appläuse oder einfach guckende Leute, wie die da sind, denn ab und zu kann es halt sein, dass wenn die Leute während der Sendung applaudieren, dass gerade keine Kamera da ist, um die Leute in dem Moment eben einzufangen. Und damit man das trotzdem noch bildlich darstellen kann, wird das eben teilweise im Vorfeld der Sendung schon aufgezeichnet. Und dann hat man das sicher und kann man das zur Not im Schnitt einbauen, falls man braucht. Und dann begrüße ich die Moderatoren und stelle die vor. Und dann geht die Show los und dann bin ich die ganze Aufzeichnungszeit noch da und begleite die Leute durch die Show und versuche, die so ein bisschen aus der Reserve zu locken und versuche, wenn die Leute mal vergessen zu klatschen, schon mal der Erste zu sein, der klatscht, und dann machen die alle mit und gebt ihnen so ein paar Zeichen, oder wenn Werbepausen sind oder Umbaupausen, dass denen nicht langweilig wird, dann überbrücke ich auch und mache ein bisschen Programm, ein paar Spielchen, ein Tänzchen, was auch immer, damit den Leuten nicht langweilig wird. Und am Schluss bin ich dann der Letzte, der wieder Tschüss sagt, und dann gehen die Zuschauer wieder nach Hause.
Das ist dann aber auch ein langer Arbeitstag, oder?
Ja, also das ist schon durchaus, kann das schon, also wenn ich hier teilweise auch, weil ich wohne ja in Berlin, wie du weißt, und wenn ich dann ganz viele Shows in Köln mache und wenn ich hier um 6 Uhr aus dem Haus gehe und dann um 11 Uhr in Köln ankomme und dann die ersten Proben sind und dann geht die Aufzeichnung, dann kann so ein Arbeitstag dann schon nochmal auch bis 23 Uhr oder noch länger gehen.
Oder der Arbeitstag beginnt einfach gar nicht erst, weil die Bahn nicht fahren will, wie du gestern erleben musstest.
Ja, aber da war dieses große angekündigte Schneetreiben über Norddeutschland oder über die nordische Deutschlandhälfte. Oh Gott, was ist das denn für ein Deutsch, was ich hier spreche? Auf jeden Fall, du weißt Bescheid. Und dann saß ich schon im Zug und ich habe ja alles verfolgt. Wird irgendwas abgesagt oder finden die Fahrten statt? Und es wurde nur Westerland, Rostock, Sylt, die Inseln und ein bisschen Schleswig-Holstein was abgesagt, alles andere fuhr. Und dann sitze ich schon im Zug ganz gemütlich, habe mein Fleischwurstbrötchen schon schnabuliert. Dann kam 5 Minuten, nachdem wir abfahren sollten, die Durchsage: So, meine Damen und Herren, der Fernverkehr wurde ab sofort jetzt eingestellt. Bitte steigen Sie wieder aus.
Ach, scheiße.
Ja, und als er dann auch nicht fuhr, und es immer mehr Leute wurden, da tauchte dann auch Yvonne Katterfeld mit ihrer Entourage auf und noch ein paar andere Leute, die bei Schlag den Star waren in Köln. Ich war ja bei der Biggest Loser. Und dann haben wir uns da irgendwie zusammengerobbt und haben geguckt, wie kommen wir denn jetzt alle zusammen nach Berlin? Die hatten ja alle frei, aber ich musste ja gestern noch arbeiten bei Karl Pflaume, bei Klein gegen Groß. Also ich hatte so ein bisschen den Termindruck, dass ich hierher komme. Und dann dachten wir erst, fahren wir alle wieder ins Hotel und betrinken uns sinnlos. aber nachdem die nette Dame von der Bahn am Bahnsteig meinte, also ich gehe mal davon aus, dass sie frühestens in 2 Tagen nach Berlin reisen können, dachten wir, nee, also wir haben jetzt bestimmt keine Lust, 2 Tage in Köln festzuhängen. Und vor allem nicht ich, weil ich arbeiten muss. Und dann haben wir überlegt und überlegt und kam eine von uns auf die Idee, mal nach Flügen zu gucken. Es gab tatsächlich einen Flug ab Frankfurt um 13.45 Uhr. Da haben wir uns alle unsere Tickets umschreiben lassen, sind nach Frankfurt gefahren im Zug, weil Richtung Süden alle Züge gefahren sind, oder die meisten zumindest. Und waren dann irgendwie 3 Stunden am Flughafen und haben immer gebibbert, fliegt er nicht. Und er flog aber pünktlich, wir sind pünktlich gelandet. Ich bin ein bisschen zu spät zur Arbeit gekommen, aber immer noch fast rechtzeitig. Ich habe nur ein Spiel verpasst von 10 und konnte da meinen Dienst noch gestern ganz regulär ableisten. Also es war ein sehr ereignisreicher und ne? Voll bepackter Tag gestern.
Zum Glück alles gut gelaufen und immerhin bist du angekommen. Das ist ja das Wichtigste. Jetzt muss man aber auch sagen, dass deine Arbeit zurzeit ja etwas anders aussieht als sonst. Denn Publikum gibt es ja in den seltensten Fällen. Also würde ich als Laie jetzt eigentlich denken, hat so eine TV-Show ja auch eigentlich gar keinen Grund mehr, einen Warm-Upper zu buchen. Wie sieht deine Arbeit aktuell aus? Denn du arbeitest ja offenbar. Und ganz direkt gefragt, wie kommst du über die Runden?
Also das war natürlich letztes Jahr, als es alles anfing. Ich glaube, das war Anfang März. Richtig krass, wo es hier wirklich 2, 3, eine Woche lang nur geklingelt hat und nur Absagen gehagelt hat und man plötzlich ganz viel frei hatte. Da denkt man schon, okay, ein bisschen was hast du noch auf der hohen Kante, aber irgendwann musst du wieder Geld reinkommen, damit du die nächste Miete auch wirklich bezahlen kannst. Und dann gab es wirklich den Moment, als dann 1, 2 Sendungen ohne Publikum eben produziert wurden, dass die Leute dann drauf kamen in den Sendern und Produktionsfirmen. Also uns fehlt da schon ein wichtiges Stimmungselement, dieser Applaus. Was haltet ihr denn davon, wenn wir den einspielen? Und dann gab es die Ersten, die das dann einfach mal ausprobiert haben. Und das war natürlich dann komisch. Aber die Leute haben es dann gewöhnt. Und dann die zweite Frage war natürlich, wer kann das? diesen Applaus einspielen. Du kannst natürlich, wenn du jetzt mal so überlegst, ja, eine Applaus-Taste drücken. Das kann ja jeder Idiot. Mhm. Aber es geht ja darum, wie genau bei unserem Job, wenn wir den vor Live-Publikum machen, du brauchst ein Gefühl für die Sendung. Mhm. Du musst wissen, welchen Applaus fährst du an welcher Stelle ab und so weiter. Und dann sind die Kollegen auf die Idee kommen, dann lass doch das die Warm-Upper machen, denn die wissen, an welche Stelle die Applause kommt, die kennen unsere Sendung, die wissen, wie groß, wie stark, wo kann man einen Lacher reinsetzen und. Und deswegen bin ich und meine anderen Kollegen eben seitdem quasi als Applaus-Operator, wie es heißt, im Einsatz und reisen mit unserer Technik durchs Land und beklatschen und belachen die ganzen Produktionen, die wir vorher mit Live-Publikum betreut haben, eben jetzt mit technischem Gerät, damit eben da das wichtige Stimmungselement Applaus-Publikum trotzdem noch vorhanden ist.
Aber lass uns nochmal zum Anfang März 2020 gehen, weil du gerade gesagt hast, dass es ganz viele Absagen gehagelt hat. Ich frage mich gerade so, gab es da keine Produktion, die irgendwie erfinderisch geworden ist, also die irgendwie gesagt hat, so, wir setzen dich jetzt so und so ein, einfach damit du wenigstens die Kohle bekommst?
Doch, das auf jeden Fall auch. Also wirklich mit den meisten Leuten arbeite ich ja wirklich schon über Jahre zusammen und man kennt sich und man schätzt sich und man weiß, was man voneinander hat. Und deswegen gab es wirklich 90% aller Produktionsfirmen, die auch gesagt haben, okay, Scheißzeit, wir müssen unsere Leute irgendwie durchbringen, weil auch wenn Corona vorbei ist, wir brauchen die Leute ja dann auch wieder. Und dann gab es Produktionen, da bin ich eben als Gästebetreuer hingefahren und habe da den Prosecco ausgeschenkt und geguckt, dass die Kandidaten bei Laune bleiben. Oder habe da irgendwelche anderen Sachen gemacht. Auf jeden Fall, das gab es auch. Also, und dann gab es auch so kulante Firmen, die gesagt haben, okay, und das war vor allem die ProSiebenSat.1-Gruppe, die von vornherein gesagt hat, alle Produktionen, die jetzt trotz Corona stattfinden, aber ohne euch, ihr kriegt trotzdem weiterhin euer Geld, weil ihr seid Teil unseres Teams. Und das ist natürlich eine Bombengeschichte.
Schön, dass die Menschlichkeit da nicht auf der Strecke bleibt. Gerade in so großen Unternehmen ist es, glaube ich, relativ ungewöhnlich.
Absolut. Und da ist ProSiebenSat.1 einfach ganz an der Spitze. Und da weiß man, was man halt auch für einen Stellenwert hat. Nee, das war eine ganz dufte Aktion von denen.
Fast so dufte wie dein Karrierestart, könnte man ja meinen, als Warm-Upper. Der war nämlich vor 23 Jahren und du hast mir die Story zwar schon tausendmal erzählt, aber ich würde sie gerne noch einmal hören, weil diese Geschichte erst einmal mit einer Absage beginnt.
Genau. Also ich wollte das ja immer schon Moderation und so irgendwie machen und dann saß ich eben einmal im Publikum, damals bei Thomas Gottschalks Late Night Show und habe da das erste Mal gesehen, dass es das überhaupt gibt. Und damals war noch Vera Indwehn, Vera am Mittag, die Warm-Upperin von Thomas Gottschalk. Ach. Und ich dachte mir, sensationell, das ist dein Ding, das kannst du auch. Und habe mich dann irgendwann bei einer Casting-Agentur beworben. Und die haben dann auch mal eine Anfrage bekommen. Hier, wir brauchen einen Warm-Upper, habt ihr einen? Und dann hat die Agentur gesagt, ja, wir hätten hier einen, aber der hat es noch nie gemacht. Und dann bin ich da mal hin, habe mich vorgestellt. Und dann haben die mich aber wieder nach Hause geschickt nach dem Motto, okay, der hat es noch nie gemacht, wir brauchen schon jemanden mit ein bisschen Erfahrung. Die wieder weitergesucht. 2 Tage später haben die wieder angerufen, okay, wir finden keinen anderen, das ist deine Chance jetzt. Und ich, ach du heilige Scheiße. Und und habe mich dann darauf vorbereitet und bin dann da, ich glaube, 3 Tage später hin, habe da meine erste Sendung gerockt und alle fanden es direkt gut, die wollten mich direkt für die Woche drauf wieder haben und so fing das bei mir an. Das war mein allererster Job.
Und seit 23 Jahren so erfolgreich, dass wenn man Warm-Up bei Google eingibt, dein Name als erstes auftaucht. Also das soll schon was heißen. Aber du bist halt auch kein 0815 Warm-Upper, ne? Das muss man auch sagen. Du bist eine Erscheinung. Du hast auch ein riesen Fable für bunte, schrille, auffällige Kleidung.
Ja, also ich glaube so in den ersten Monaten noch nicht. Und dann gab es irgendwie mal einen Fundusverkauf von Sat.1, wo die alten Sakkos von den Moderatoren verkauft wurden. Und da habe ich mir, ich glaube, es war von Elmar Hörig, ein giftgrünes Sakko gekauft und das dann immer angezogen. Und es kam so gut an, dass ich mir dachte, okay, da fahren die Leute drauf ab. das musst du irgendwie ausbauen. Und habe mir dann in irgendeinem anderen Secondhand-Bühnenladen, habe ich mir mal so ein, wie heißt das denn? Ich glaube, Gehrock heißt das, so ein Sakko, was ein bisschen länger ist. Ne? So ein schwarzes mit so Kuhfell an den Ärmeln dran, habe ich mir dann als zweites gekauft und habe dann irgendwann in einer alten Wiederholung gesehen, dass exakt dieses Sakko Hugo Egon Balder einmal bei Alles Nichts Oder anhatte. Auch sehr lustig fand. Und so entwickelte sich das immer weiter, dass meine Kollektion immer bunter wurde und ich der mit den bunten Anzügen war. Und immer wenn ich jetzt morgens auftauche bei den Produktionen, ist die erste Frage, welchen Anzug hast du heute an? Welchen Anzug hast du heute an? Also die Aufregung ist schon immer da und die Anspannung, was zieht er heute an? Und zieht er überhaupt was an? Viele haben auch Schiss, dass ich überhaupt nichts anziehe, aber die Angst kann ich jedem nehmen.
Dafür ist garantiert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also jeder, der dich vorher noch nicht kannte, weiß spätestens jetzt, dass du ein absolutes Unikat bist, auf das man eigentlich gar nicht verzichten kann und auch nicht will, vermutlich. Wie ist denn der Konkurrenzkampf so untereinander? Nehmen wir jetzt mal an, du möchtest zum Beispiel eine Woche Urlaub nehmen. Sagt die Produktion dann, okay, tschüss, das war's, und du wirst dann direkt von der Kollegin oder von einem Kollegen weggedrängt? Oder wie kann ich mir euer Business vorstellen? Wie hart ist das umkämpft?
Ja, generell ist ja die Fernsehbranche ein Haifischbecken und hinter jeder Tür lauert jemand mit einem spitzen Messer, das er dir am liebsten in den Rücken sticht, bis es vorne wieder rausschaut. Und so ist es im hart umkämpften Warm-Upper-Gewerbe eigentlich auch. Man hat nette Kollegen und man hat auch ziemlich fiese Möppe dabei. Aber letztendlich ist es so, für die Sendungen, für die man arbeitet, da arbeitet man, weil die einen toll finden. Und wenn man dann mal aus gewissen Gründen nicht kann, weil man halt wirklich krank ist oder weil man eben schon den Urlaub gebucht hat oder weil man auf eine Hochzeit ganz muss von guten Freunden, dann ist da immer Verständnis da. Und wenn dann ein Kollege als Vertretung gebucht wird, dann kann man sich auch sicher sein, dass der nicht den Auftrag dann übernimmt, sondern dass man bei der nächsten Show ganz regulär wieder mit am Start ist. Also da muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben.
Gab es in den vergangenen 23 Jahren eigentlich Momente, da wo du bis heute noch so denkst, krass, die waren besonders, weil sie so schön waren, weil sie so brenzlig waren, weil sie außergewöhnlich waren?
Oh, da hat man natürlich wirklich schon einiges erlebt. Und ich glaube, eines meiner größten Dinge, die ich gemacht habe, war der Eurovision Song Contest in Wien.
Stimmt.
Ich glaube, 2015 war das.
Ja.
Das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Markus Schöffel gemacht, der beim Fernsehgarten immer das Warm-up macht. Und wir sind da quasi als Team aufgetreten und hatten halt 6 Tage lang jeden Tag 2 Shows. Und das war jetzt nicht nur ein reguläres Warm-up, sondern das sollte eine richtige Pre-Show sein. Wir waren da wirklich 1,5 Stunden pro Show auf der Bühne und haben da Programm gemacht, dass wir wirklich mit dem ORF da konzipiert haben. Und das war sensationell. Und diese Woche in Wien, die werde ich nie wieder vergessen. Das war wirklich einmalig.
Aber da hat man doch irgendwann keine Lust mehr zu reden, oder? Nach 1,5 Stunden Show?
Ja, das war natürlich jetzt nicht nur Wortbeiträge, sondern wir haben da wirklich ein buntes Potpourri zusammengemischt aus Einspielen, die ich dann auch anmoderiert habe, indem wir irgendwelche ESC-Highlights noch gezeigt haben. Wir haben eine Kisscam gemacht mit dem Publikum und haben die rumgemacht. Wir haben so ein kleines Quiz gemacht, dann hatten wir so eine 100 Tänzer da, die extra nur für uns, für die Warm-Up-Show da waren, die dann noch so ein kleines Programm gemacht haben. Also das war wirklich eine eigenständige, kleine Show vor der Show. Das war einfach der Wahnsinn.
Das glaube ich dir gerne. Hattest du denn nie ein Publikum, da wo du gemerkt hast von Anfang an, das ist gar nicht auf der Höhe, das passt gerade gar nicht?
Auf jeden Fall. Ich weiß es noch damals, zum Beispiel die Quiz-Show in Sat.1 mit Christian Clerici. Christian und ich, wir waren ein super Team. Er kam auch immer schon, ich habe kaum mit dem Warm-up angefangen, dann kam er auch schon immer raus, weil wir eben so gut zusammen funktioniert haben. Wir haben uns ja die Bälle zugespielt und wir haben zusammen dann das Warm-up gemacht. Und es war richtig cool. Und wir hatten da auch wirklich einmal einen Tag, da haben wir unsere Gags abgefeuert und wirklich von den Leuten außer ein müdes Grinsen kam da nichts zurück. Wir haben uns nur angeguckt und dann zu den Leuten gesagt, sag mal Freunde, was sollen wir denn noch machen, damit ihr einmal lacht? Wirklich. Und die saßen da und man steht auch da und guckt in leere Gesichter. Sowas hat man mal. Also ich weiß immer nicht, wie das zustande kommt, dass mal alle Leute, die da hinkommen, am Morgen schlecht geschissen haben anscheinend. Aber sowas kommt eben vor und das gab nämlich ein Schlüsselerlebnis. Das war beim Teddy Award 2004, 2005 hier in Berlin im Tempodrom. 4.000 oder 5.000 Leute, ausverkauftes Haus. Und es war so, und das war hochkarätiges Publikum. Die haben 60, 70, 80 Euro für die Eintrittskarte bezahlt. Und es war schon so, dass mein Programm eine Stunde später begann, weil die Moderatorin nicht in der Maske fertig wurde. Aber warum auch immer. Also verzögerte sich alles. Und es war schon ein bisschen Unmut in der Halle. Und der Regisseur, den ich schon lange kenne und auch sehr schätze, meinte zu mir, du Christian, ich brauche von dir die und die Reaktion. Wir müssen 10 verschiedene Abläufe aufzeichnen für den Schnitt und. Ich sagte, klar, kriegst du. Und dann bin ich raus und die Stimmung war schon so lala. Mhm. Und ich so meine Nummer gemacht und irgendwann so, Freunde, es geht auch wirklich gleich los. Wir müssen jetzt aber noch so 3, 4 Abläufe aufzeichnen. Und der erste hat noch super funktioniert. Der zweite war schon mit dem Grummeln. Und im dritten Applaus fingen die Leute an zu buhen. Und dann dachte ich mir nur, okay, du wirst jetzt hier gerade von der Bühne gebuht, du siehst jetzt mal ganz schnell zu, dass du hier Land gewinnst. Mhm. Und hab dann nur noch gesagt, okay Freunde, ich merke, ihr seid schon auf Betriebstemperatur, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, viel Spaß noch. Und hab das weiter gesucht. Und das war ein Moment, über den ich im Nachhinein sehr dankbar bin, denn da habe ich gelernt, dass ich die Situation, wenn ich merke, es funktioniert nicht mehr, muss ich die in der Situation so handeln, wie ich es für richtig halte und nicht, wie man es von mir erwartet oder wie mein Briefing war, was man von mir gewünscht wird in dem Moment, um solche Situationen eben nicht wiederholen zu lassen. Und insofern, wenn ich irgendwann merke, es geht nicht mehr oder Sachen funktionieren nicht, dann höre ich auch auf und sage, wir spielen jetzt Musik ein, lassen die Leute einfach da sitzen oder was auch immer, weil man auch den Leuten sonst keinen Gefallen mehr tut, wenn man die tot spielt und wenn die Moderatoren mal wieder nicht aus ihrer Champagner-Lounge ins Studio kommen.
Man kennt es. Ja. Aber jetzt gab es auch einen Moment, da wo ich weiß, den musst du nicht nochmal durchleben. Du warst nämlich 2015 beim Germany's Next Topmodel-Finale in Mannheim mit dabei. Und ich weiß noch, das war Vatertag und ich bin nachmittags nach Hause geradelt, hab dann erstmal durchgeschlafen bis 20 Uhr und hab dann so gedacht, jo, sepp ich mal rein. Und nachdem die Show ein paar Mal schon in die Werbung gegangen ist vorher und dann wieder in die Werbung ging, ist mir aufgefallen, die Werbung hört plötzlich nicht mehr auf. Und aus 5 Minuten sind 10 geworden und aus 10 dann plötzlich 15. Und dann weiß ich noch, wurde plötzlich, ich glaube, es war Blind Signed mit Quentin Aaron gesendet. Und da habe ich erfahren, die Halle wird gerade geräumt, es gibt eine Bombendrohung. Und Bombendrohungen, muss man sagen, gehen bei solchen Shows normalerweise ständig ein. Das ist leider nichts Besonderes. Ja. Aber an diesem Tag gab es da einen konkreten Verdacht, sodass man sich letztlich tatsächlich dazu entschieden hat, die Sendung abzubrechen. Und die undankbare Aufgabe, das dem Publikum mitzuteilen, hattest du. Weißt du noch, wie du diesen Abend erlebt hast?
Oh, das war ganz krass, ja. Ich weiß noch, dass wir gerade aus der ersten Werbepause kamen und wir waren gerade 5 Minuten wieder auf Sendung. Bis ich mitgekriegt hatte, ist irgendwie Hektik ich habe ja den Regiefunk auf dem Ohr auch, damit ich alles mitkriege, was hinterherum so passiert. Mhm. Und dass irgendwie Hektik in der Regie war und dass irgendwelche Leute in der Halle rumgelaufen sind, ganz nervös. Und dass Heidi auf einmal wieder in die Werbung moderiert hat, obwohl wir erst 5 Minuten wieder aus der Werbung da waren, dachte mir, okay, was ist hier los? Und ich bin auf die Bühne, habe mein ganz normales Werbungspausenprogramm gemacht. Mhm. Und irgendwie denke ich mir, okay, sind schon 10 Minuten um. Irgendwie sagt keiner was, sonst hörst du immer noch 3 Minuten Werbung, noch 2 Minuten Werbung. Mhm. Ohne sagt aber keiner was. Und dann habe ich auch gesagt, okay Leute, es geht gleich weiter. Ich guck mal, wie lange es noch dauert und bin gleich wieder da. Hab Musik einspielen lassen. Und dann wurde mir auch gesagt, was gerade Sache ist. Ja, Bombendrohung und BKA ist hier und wir beratschlagen gerade, wie es weitergeht. Und ich glaube, es hat dann insgesamt 25 Minuten gedauert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis dann die Entscheidung fiel, wir müssen die Sendung jetzt aufgrund dieser konkreten Drohung abbrechen. Und dann wurde eben auch beschlossen, dass ich derjenige bin, der diese Botschaft dem Publikum rüberbringt, weil ich ja auch von Anfang an immer der Ansprechpartner ist. Und wenn jetzt irgendein Hausmeister oder ein Polizist auf der Bühne steht und sagt, wir müssen jetzt hier räumen, da bricht halt eher die Panik aus, als wie wenn der Onkel, der den ganzen Abend schon da ist, sagt, liebe Leute, geht mal bitte geordnet auf den Vorplatz und wir zählen dann da durch, ob alle da sind. Und genau, und so habe ich dann meine Ansage gemacht, habe die Halle geräumt und bin dann quasi nach dem letzten Zuschauer als Letzter rausgegangen.
Und das hast du unheimlich souverän auch gemeistert. Es gibt ja ganz viele YouTube-Videos davon. Was ist in dir vorgegangen in dem Moment? Wie ernst hast du die Situation genommen?
Ich habe sie eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, da hat sich irgendein Spinner irgendwas ausgedacht. Und es gibt ja gerade bei dieser Sendung, bei Topmodel, 1000 Verbände, die da immer gegen protestieren und sagen, die Sendung wird gehört abgesetzt, etc. pp. Deswegen für mich war das klar, das kann nur ein Fake sein. Aber wenn hier so ein Ausriss gemacht wird, okay, vielleicht stimmt es ja doch. Man weiß es ja nicht genau. Ne? Und ich weiß noch, der Moment, wo mir gesagt wurde, okay, du gehst jetzt raus und sagst das und das. Als ich dann durch das Tor auf die Bühne gegangen bin, ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe. Das war ein ganz komisches Gefühl. Es drehte sich mir der Magen um. Ich glaube, ich habe das noch nie in meinem Leben davor gespürt. Und ich dachte mir, okay, du musst jetzt dich zusammenreißen und diese Sache hier zu Ende bringen. Das war der Gedanke, den ich hatte. Und dann bin ich wirklich davor die Leute und habe gesagt, okay Leute, wir haben ein technisches Problem, wir können an der Stelle nicht weitermachen. Bitte geht jetzt alle Richtung Ausgang und draußen folgen dann die weiteren Ansagen. Und habe das eben so die ganze Zeit wiederholt und habe das versucht, in einer sachlichen, ruhigen Art rüberzubringen, damit eben keine Panik aufkommt in dem Moment, weil das hätte uns ja nicht weitergebracht an der Stelle. Und so habe ich mich versucht, eben durch diese Situation durchzuführen.
Gab es denn da vorher noch Zeit für ein Briefing? Kam irgendjemand auf dich zu, der gesagt hat, Christian, sag mal bitte das oder das? Oder wurdest du da eigentlich ins kalte Wasser geworfen und du hättest irgendwas sagen können?
Nee, wir haben das schon so beschlossen, weil wenn die gesagt hätten, wir haben eine Bombendrohung, dann wären die alle schreiend wie aus so einem Ameisenhaufen rausgelaufen. Das will man ja verhindern. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir haben eine technische Störung und wir können jetzt nicht weitermachen und wir wissen nicht, wie und wann es weitergeht, deswegen geht raus. Also das haben wir konkret so beschlossen und diese Message habe ich quasi an die Zuschauer weitergebracht. Und als wir da eben draußen waren und ich eben auch und dann kamen sie auch alle an und dann haben sie aber es mittlerweile auch schon alle im Bild Live-Ticker gelesen, Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel und dann haben die da auch alle gefragt, ey, was ist hier, stimmt das und geht das denn noch weiter heute, Freunde? Ich habe gesagt, Freunde, ich weiß es nicht, ob es heute weitergeht, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Wir müssen jetzt alle hier warten. Und irgendwann kam dann der Anruf eben von meinen Kollegen, dass es eben nicht mehr weitergeht. Dann haben wir die Leute alle, habe ich draußen versucht, irgendjemand hat ein Megafon besorgt, glaube ich, und dann habe ich draußen auf dem Parkplatz eben noch die Durchsagen gemacht übers Megafon. Okay Leute, es geht heute hier definitiv nicht mehr weiter, bitte fahrt jetzt alle nach Hause.
Krass. Also ein Abend, den man so schnell wahrscheinlich nicht vergessen wird. Der Verdacht hat sich hinterher zum Glück auch nicht bewahrheitet und ich glaube, wir können da jetzt auch noch Stunden drüber sprechen. Abschließend zur Sendung würde ich gern aber nochmal mit dir in die Zukunft blicken und gerne von dir wissen, was du dir für die kommende Zeit wünschst. Was darf das Jahr 2021 noch bereithalten für dich oder für uns?
Also meine Wünsche sind auf jeden Fall, dass relativ bald wieder in irgendeiner Form Schritt für Schritt Normalität einkehrt und vor allem das Wichtigste, dass ich bald wieder in den Urlaub fliegen kann, weil es ist eigentlich so, dass ich alle 4 Wochen sonst immer nach Mallorca geflogen bin für 3-4 Tage oder 2-3 Tage und das fehlt mir wahnsinnig und also Normalität, normales Publikum und endlich wieder wegfliegen. Und dann bin ich happy.
Ich wünsche es dir und ich wünsche es uns. Und eigentlich wünsche ich uns gerade auch noch ein bisschen mehr Gesprächszeit. Aber wir sind schon wieder am Ende der Sendung leider.
25?
Wir sind sogar drüber.
Ich kann mir gar nicht vor.
Ja, die Zeit vergeht immer wie im Flug bei mir. Danke dir, Christian, für die schöne Folge.
Danke dir, lieber Marcel, für deinen Anruf, für deinen spontanen Anruf mich hier, wie du mich hier auf der Couch überrascht hast.
Sehr, sehr, sehr gerne. Mich hat es mir immer gefreut. Und ihr Lieben da draußen, wenn euch diese Folge genauso gefallen hat wie uns, bewertet uns wie immer auf Apple Podcasts und abonniert uns bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst. Danke dir, Christian.
Sehr, sehr gerne.
Und wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Telefonbuch spontan. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. #lustig, #Ende.